Politik und Persönlichkeiten. Gespräche ohne Filter. Kärnten Unplugged, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten Unplugged, dem Podcast des Landes Kärnten, Folge 2. Es freut mich sehr, dass ich dazu ein Frauendoppel im besten Sinne des Wortes mit Salz und Pfeffer begrüßen darf. Es ist das Antonia Gössinger, vielfach ausgezeichnete Politikjournalistin, die Erfinderin der Kolumne Salz und Pfeffer und ehemalige Chefredakteurin der Kleinen Zeitung.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Und das ist auch Landeshauptmann-Stellvertreterin, Finanzreferentin Gabi Schaunig.
Dankeschön, die Einladung freut mich auch sehr.
Schön, dass Sie da sind. Es ist interessant, als ich bei Ihnen für den Podcast angefragt und Ihnen mitgeteilt habe, wer Ihre Interviewpartnerin sein könnte, haben Sie beide gleich reagiert, nämlich mit dem Aufruf, super, toll. Warum? Sind Sie sich so sympathisch oder haben Sie noch eine Rechnung offen und Sie glauben, Sie werden die jetzt unplugged loswerden?
Also von meiner Seite, ich kann nur sagen, ich schätze die Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig sehr. Persönlich als Mensch, weil sie sehr zugewandt ist, sehr empathisch und dann auch sehr interessiert und auch politisch, weil sie politisch immer sehr fokussiert ist, sehr sachorientiert und eben zielgerichtet. Und da muss ich sagen, freue ich mich jedes Mal, vor allem auch jetzt, nachdem ich ja nicht mehr aktiv im Berufsleben bin, freue ich mich jedes Mal, wenn wir uns treffen.
Also der Beruf als Politikerin hat manche Schattenseiten. Und er hat einen ganz großen Vorteil. Man lernt Menschen kennen, die man wahrscheinlich ohne politische Funktion nicht kennengelernt hätte. Und Antonia Gössinger zählt dazu. Ich glaube, man kann sagen, nicht immer einer Meinung, aber immer größte Wertschätzung.
Aber gerade jetzt die beiden Berufsfelder Politik und politischer Journalismus, das ist ja nicht immer eine konfliktfreie, reibungslose Konstellation. Im Gegenteil, da gibt's ja oft Feindschaften, man versteht Kritik nicht. Das scheint bei Ihnen nicht der Fall gewesen zu sein. Das war von Anfang an ein harmonisches Miteinander.
Ja, wissen Sie, ich verstehe ja den Journalismus so, es ist ja nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, dass sie jetzt mit Politikerinnen und Politikern über ihre Meinungen streiten, sondern die Aufgabe von Journalismus, faktenbasierten, unabhängigen Journalismus ist einfach die, dass man die Entwicklungen beobachtet, kritisch begleitet, hinterfragt, einfach den Medienkonsumierenden aufzeigt, was da läuft. Und deshalb muss man ja mit dem nicht einverstanden sein, was Politiker und Politikerinnen tun und entscheiden.
Tatsächlich verbindet sie ja zur fast gleichen Zeit, 2006, 7, 8, ein fast gleiches Schicksal, unter Anführungszeichen. Angesprochen jetzt auf Ihren Hinweis, Sie waren beide massiven Kritiken und Diffamierungskampagnen ausgesetzt. Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, Sie haben damals die Konsequenzen gezogen und haben dann im Sommer 2008 der Politik den Rücken gekehrt. Wie bewerten Sie diesen Schritt heute rückblickend?
Rückblickend eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Ich glaube, es zahlt sich aus, Widerstand zu leisten. Immer. Dort, wo das auf eine Ebene geht, wo es dann einen persönlich schadet, nämlich jetzt nicht nur im Image und in der Beurteilung und in der politischen Diskussion, sondern wo feststellbar ist, dass man sich vielleicht auch persönlich verändert, dass man Gefahr läuft, sich auf diese gleiche Ebene zu begeben, dass man die Freude an der Politik verliert, an diesem wirklich tollen Aufgabenfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, da ist egal, ob man über Politik oder andere Aufgaben spricht, wo man den Mut haben muss, auch zu sagen, bis hierher und nicht weiter.
Frau Gössinger, Sie haben ja anders reagiert. Sie haben es offensichtlich mit Friedrich Nietzsche gehalten. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker und sind vor Gericht gezogen. Also Sie haben diesen Konflikt dann auch wirklich öffentlich und medial begleitet, ausgetragen. Finden Sie jetzt im Nachhinein, dass Sie auch diese öffentliche Auseinandersetzung bekannter gemacht hat? Haben Sie letztendlich vielleicht sogar von dieser Auseinandersetzung profitiert?
Durchaus. Diese politische Phase in Kärnten, die ja alles andere als angenehm gewesen ist, die hat mir als Journalistin die Möglichkeit gegeben, mein journalistisches Profil zu schärfen. Also das ist durchaus richtig. Und Sie haben angesprochen, ich habe die Kolumne Salz und Pfeffer geschrieben. Bis zum Ende waren es dann 30 Jahre, wo ich wöchentlich diese Kolumne geschrieben habe. Und muss sagen, diese persönlichen Anfeindungen, abgesehen davon, dass ich relativ robust bin und in der Redaktion auch immer die Frau fürs Grobe gewesen bin, haben mir diese persönlichen Anfeindungen nichts ausgemacht, weil schlimmer wäre es gewesen, wenn mir die kritisierten Personen, Parteien oder Menschen nachweisen hätten können, dass irgendetwas nicht stimmt.
Ich glaube, wir wären heute auch nicht bei du, wenn ich dazwischen nicht aus der Politik ausgeschieden wäre, weil wir es beide gleich halten.
Ja.
Nämlich mit da einer gewissen professionellen, zwar großen Wertschätzung, aber trotzdem professioneller Distanz. Und das, was Antonia Gössinger für mich auszeichnet, ist auch diese messerscharfe Unterscheidung zwischen Bericht und Kolumne. Mhm. Berichte wirklich perfekt recherchiert aufzubereiten, ausgewogen zu berichten, immer mit Sachkenntnis, und das ist ja auch angesprochen worden, dass es da keine Kritik und keine Angriffsflächen gibt, wenn man Berichte so aufbereitet und dann in der Kolumne und in der eigenen Meinung eben auch durchaus Kritik zum Ausdruck zu bringen. Und ich muss sagen, die schmerzhaftesten Kritiken waren diejenigen, wo ich mir insgeheim gedacht habe, ja, sie hat sowas von recht. Also das waren diejenigen, die man dann in der Früh gelesen hat und sich gedacht hat, das tut jetzt echt weh, weil es stimmt.
Aber wie gesagt, Sie waren beide also wirklich massiver Kritik ausgesetzt. Und wenn ich jetzt so nachdenke, fällt mir kein Mann ein, weder Journalist noch ein Politiker, der solchen Diffamierungskampagnen ausgesetzt gewesen wäre. Glauben Sie, dass die Gesellschaft in der Kritik gegenüber Frauen unverfrorener ist?
Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Und es ist, also ich muss ja sagen, ich bin ja heute froh, dass es in der Zeit, wo es so hitzig zugegangen ist bei uns in Kärnten, dass es damals das Internet mit dieser Ausprägung Social Media noch nicht gegeben hat, weil was sich heute dort abspielt auf diesen sozialen Netzwerken, die längst unsoziale Netzwerke sind, nämlich Hass und Hetze und Beschimpfungen, Beleidigungen, bei Frauen ist es ja dann überhaupt sehr häufig noch mit wirklich mit sexualisierter Gewaltandrohung verbunden. Das ist ganz furchtbar. Ich habe da das Beispiel von der Claudia Reiterer, die ja im ORF im Zentrum geleitet hat über 8 Jahre hinweg. Die hat hunderte Reaktionen auf jede einzelne Sendung bekommen und davon waren 80% negativ. Und das Schlimme ist, bei all diesen Bewertungen und Verhetzungen Hassnachrichten, die im Internet stattfinden, die kommen mittlerweile überhaupt nicht mehr von anonymen Accounts, sondern da scheuen sich Menschen auch nicht, mit ihren Klarnamen das zu schreiben. Und leider Gottes tun das auch Frauen. Und das ist, Hauptbetroffene sind wirklich Politikerinnen, Journalistinnen, Schauspielerinnen oder so Aktivistinnen von diesen Nichtregierungsorganisationen. Also, und die Konsequenz ist dann halt häufig die, dass die Frauen sich zurückziehen.
Frau Schaunig, wie leidensfähig muss man heute sein, gerade jetzt im Hinblick auf die sozialen bzw. unsozialen Medien, wo man wirklich ungestraft, anonym ungestraft seinen Geist oder Ungeist verbreiten kann?
Also zum einen, ich glaube, dass sich das ganz stark vor allem auch gegen jüngere Frauen richtet, die man versucht, hier wirklich mundtot zu machen. Sich nicht zu Wort zu melden, sich nicht zu äußern. Und auf die Politik bezogen ist das ein massiver Verlust. Jetzt stellt sich nicht die Frage, ob Männer oder Frauen bessere Politik machen. Aber wenn ein Teil fehlt, also wenn entweder Männer oder Frauen nicht in der Politik auftreten und nicht ausgewogen vertreten sind, dann ist das schlecht für die Gesellschaft als Ganzes. Weil eine Perspektive fehlt, weil ein Erfahrungswissen fehlt, weil ein Zugang fehlt. Und deshalb halte ich das wirklich für etwas, wo man mit aller Kraft dagegen stehen muss. Und die Frage, wie viel muss man aushalten? Ich bin absolut dagegen, sich eine dicke Haut zuzulegen. Ich glaube, es braucht keine Leidensfähigkeit, denn wozu führt das? Zu einem Abstumpfen, zu einem Mangel an Empathie, zu einer Gesellschaft, die einfach alles hinnimmt und das gar nicht mehr verspüren möchte, ganz und gar nicht, sondern die Antwort kann nicht sein, stumpft ab. Die Antwort muss sein, halten wir dagegen. Denn sonst hätten wir Politikerinnen und Politiker ohne Empathie, ohne Möglichkeit, sich in Situationen hineinzuspüren. Und ich glaube, das ist das Letzte, was wir wollen.
Sie haben jetzt mehrmals Ihre Redaktion angesprochen. Sie waren ja dann ab 2015 Chefredakteurin. Wie wird man als Frau oder wie kommt man als Frau an die Spitze der auflagenstärksten Tageszeitung in Kärnten?
Als Notnagel, gell?
Oh.
Nein, es ist so, ich verdanke diesen Aufstieg dann zur Chefredakteurin eigentlich einer Frau, weil ich habe ja eine Vorgängerin gehabt, Eva Weisenberger, und nachdem Reinhold Dottl war 20 Jahre lang Chefredakteur, und dann ist die Eva Weisenberger gekommen, und das war auch so ausgeschildert als Generationenwechsel, weil sie ist sehr viel jünger als ich, und ich muss sagen, wir haben uns damals, die Kärntner Kollegen, die da waren, die männlichen Kollegen und ich, wir haben uns auch alle um die Position beworben. Die Eva ist es geworden, ich habe das sehr begrüßt, weil ich sie sehr schätze und mag, aber sie ist dann nach 2 Jahren wieder nach Wien zurückgegangen, hat sich mit Kärnten nicht so wirklich anfreunden können, und dann ist man an mir nicht mehr vorbeigekommen. Aber ich muss natürlich schon eines sagen, ich habe immer geschätzt meinen Arbeitsplatz in der kleinen Zeitung, nur ich bin dort auch ewig und immer übergangen worden, weil die kleine Zeitung hat Korrespondenten damals noch in Bonn gehabt, dann in Brüssel, eine Wiener Redaktion. Ich habe mich immer beworben für die Korrespondentenposten, für die Wiener Redaktion. Und diese Posten haben dann die Männer schon alle immer unter sich ausgemacht gehabt, bevor in der Redaktion überhaupt bekannt geworden ist, dass diese Position vakant wird. Aber ich darf mich nicht beklagen, ich habe in Kärnten alle Freiheiten gehabt und habe mir halt selber die Wege gesucht, dass ich mich dann halt national und auch international vernetzt habe.
Aber apropos, also die Männer haben sich gegenseitig geholfen. Frau Schandig, wie sehen denn Sie das? Könnten oder müssten die Frauen von den Männern lernen, von den Männerseilschaften? Sind Frauen, erfolgreiche Frauen, zu wenig solidarisch?
Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass dieses vermeintliche Frauen stehen stärker in Konkurrenz überhaupt nicht zutrifft. Das Problem ist eher, Männer sind in Entscheidungspositionen. Und das macht den Unterschied, dass dann sozusagen für den nächsten Mann entschieden wird. Und Frauen sind weniger in Entscheidungspositionen vertreten. Und rein mathematisch ergeben sich dann mehr Entscheidungen für Männer. Deshalb ist sozusagen eine gerechte Aufteilung, halbe-halbe, ein guter Ansatz, um hier Frauen auch entsprechend zu positionieren. Und die Unterstützung, also ich muss sagen, in meiner beruflichen Laufbahn waren es ganz, ganz viele Frauen, auch Männer, die mich unterstützt haben. Aber natürlich auch Erlebnisse, wo man sich dann gefragt hat, eigentlich hätte ich die bessere Qualifikation. Wieso wird ein Mann mir vorgezogen?
Ich sehe es ein wenig anders. Ich sehe schon, dass die Frauen... Ich habe eine Nichte, ich lebe mit meiner Nichte zusammen, und immer wenn ich dann zu irgendwelchen Frauenveranstaltungen gehe und so, dann sagt sie, bitte erspar dir das, solange die Frauen sich gegenseitig immer konkurrieren, wird es nichts mit den Frauen, gell? Und da hat sie nicht ganz Unrecht, weil ich habe auch viel vorher erlebt, dass Frauen noch immer ihre Konkurrenz in der anderen Frau sehen und nicht im anderen, nicht im Mann, der ihren quasi auf der Karriereleiter oder sei es einfach nur wirklich, was gehaltsmäßig betrifft, im Wege steht. Ohne Quotenregelungen auf allen Ebenen wird das mit der Gleichstellung auch in den nächsten 120 Jahren nichts werden.
Sprechen Sie sich auch für eine Quotenregelung aus?
Ja, für halbe-halbe.
Mhm. Wie sehen denn, oder wie tief hängt denn die gläserne Decke konkret in der Politik, konkret im Journalismus? Glauben Sie, dass gerade Medien und Politik eh durchlässiger sind für Frauen als andere Wirtschaftsbereiche?
Also ich glaube, das ist überall ziemlich ähnlich. Also die gläserne Decke existiert noch immer für die Frauen. Ich glaube, man muss manche Dinge auch besser vorbereiten. Mir passiert das oft, dass ich dann gefragt werde, wenn es um bestimmte Positionen geht, uns fällt keine Frau ein. Wir haben in Kärnten inzwischen ein ganz gutes Frauennetzwerk und es gibt ganz tolle Frauen. Und die Begründung, uns fehlt keine qualifizierte Frau für einen Aufsichtsrat oder für eine Funktion ein, die gibt's einfach nicht mehr. Denn ganz egal, in welchen Bereichen, Frauen sind top ausgebildet, und aus diesen Netzwerken heraus, aus den Veranstaltungen, gibt's einfach eine ganze Reihe von Frauen, die top qualifiziert sind, die top Ausbildungen haben und einfach geeignet sind für die Funktionen. Und dann muss man halt sehr schnell sein und parieren und sagen, 5 habe ich und du kannst da eine aussuchen.
Mhm. Nein, ich glaube auch, das ist in allen Branchen eigentlich ziemlich ähnlich. Da sind auch die Medien keine Ausnahme, wobei Journalismus mittlerweile ein ganz stark weiblich geprägter Beruf ist. Also schon mehr als die Hälfte der journalistisch tätigen Menschen sind Frauen. Nur in den Führungsebenen, Führungsetagen bildet sich das überhaupt nicht ab.
Ja, man muss auch gegen manche Bilder ankämpfen. Gerade in der Politik wird oft so das Bild erzeugt, das wäre so familienunfreundlich und Familie und Kinder und Politik und das geht sich überhaupt nicht aus. Es geht sich alles aus und es macht Spaß und es macht Freude, sich in dem Bereich zu betätigen. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, das wir erzeugen müssen, dass man Frauen auch den Mut gibt, sich nicht abschrecken zu lassen. Und das passiert oft, genau durch die Bilder. Und dann verändern sich auch Dinge. Dann ist halt die Sitzung nicht zu einer Uhrzeit, wo entweder Beruf im Weg steht oder wo Familienverpflichtungen im Weg steht. Es gibt wunderbare Termine, die man so vereinbaren kann, dass man auch diesen Privatbereich mit vereinbaren kann. Und davon profitieren auch Männer. In anderen Ländern ist das völlig üblich. Also in Norwegen wundern sich alle, wenn es nach 17 Uhr einen Termin gibt, weil das sind die Kinder aus der Schule abzuholen. Das gilt für Männer und Frauen.
Sie beide sind ja dann Ausnahmen. Also Sie haben es beide bis ganz nach oben hingeschafft, in einer Zeitung, in einer Partei, jetzt in der Regierung als Landeshauptmann-Stellvertreterin. Nach oben zu kommen ist das eine, aber sich dann auch über Jahre oder Jahrzehnte oben zu halten ist das andere. Wie energiefressend ist das, die Nummer eins von einem Unternehmen, von einer Partei zu sein?
Also für mich war es überhaupt nie energiefressend. Ich muss aber sagen, dass mein Privatleben so ist, dass ich da einfach nie in einer Doppelmühle gewesen bin oder dass ich mehrfach Belastungen gehabt habe. Ich habe mich wirklich immer auf meinen Beruf, der mir wahnsinnige Freude gemacht hat, konzentrieren können. Und ich bin jeden Tag 39 Jahre im Haus, im Carinthia-Haus, 39 Jahre im Carinthia-Haus, jeden Tag über die Stufen hinaufgegangen und habe mich gefreut, wenn ich wieder in die Arbeit gekommen bin. Also ich muss sagen, Stress, auch dieses Wort, habe ich nie empfunden. Ich habe irgendwann einmal gelernt, einfach pragmatisch vorzugehen und eines nach dem anderen zu tun und nicht 10 Sachen nebeneinander. Und
empfinden Sie die Position als energiefressend?
Mir geht es ganz gleich. Also ich mache alles mit großer Leidenschaft. Und Arbeit, die man gern macht, ist kein Energiefresser. Am Anfang ist es angesprochen worden, bin 2008 aus der Politik ausgeschieden. Energiefresser sind andere Menschen, die einem nicht gut tun. Das sind Energiefresser. Mhm. Also die Arbeit und die Aufgabe ist es überhaupt nicht. Und wie gesagt, wenn das so weit ist, dass man sagt, das geht einfach nicht mehr, das ist einfach nur negative Energie, dann muss man dann auch Konsequenz ziehen. Und auch das ist angesprochen worden, wenn man in einer Führungsposition ist, dann hat man ein Team um sich, das einen unterstützt. Und das ist wahrscheinlich in manchen Bereichen dann leichter zu bewältigen als manche andere Aufgaben, die Frauen haben, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Also da muss ich ehrlich sagen, ziehe den Hut von manchen anderen Bereichen, die das dann im Alleingang machen müssen, wo es kein unterstützendes Umfeld gibt, wo es kein Team gibt, das manches abfedert, wo man auch keine Position hat, wo man sagen kann, na, heute hat mein Kind Laternenfest, das ist jetzt der wichtigere Termin. Also ich glaube, dass da in anderen Positionen das noch viel schwieriger ist und wir als Gesellschaft wirklich viel dafür noch tun müssen, dass diese Balance passt. Weil ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Ein gutes Berufsleben, verbunden mit einem guten privaten und sozialen Umfeld und das in eine ausgewogene Balance zu bringen, dann ist es keine Belastung, ist es kein Energieräuber, sondern wirklich schön, etwas zu tun, was einen Riesenfreude macht.
Also Ihre Augen leuchten und darum kommen ja jetzt wirklich, aber was ist jetzt tatsächlich der Kick an der Politik? Weil also es sprühen jetzt wirklich die Funken da wie dort. Was ist der Kick im Journalismus? Was ist der Kick in der Politik?
Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, das Leben der Menschen zu verändern und zu verbessern. Und es gibt wenig Funktionen, wo man das tun kann. Und wenn mich heute jemand fragt oder fragen würde, wenn ich so zurückschaue, was war das so der größte Erfolg für mich politisch, dann würden die meisten Menschen sich denken, dass ich sage, ja, die Lösung der Heterkrise. Ja, das war die Pflicht. Die Kür, Das sind so Sachen wie das Aufbrechen der Institutionalisierung in der Behindertenhilfe. Das sind so wirklich Sachen, wo ich mir denke, ja, das wird in der breiten Öffentlichkeit nie so das Thema sein. Aber das sind so die ganz persönlichen Erfolge, wo ich mir denke, ich erinnere mich noch an den Lukas Keimer. Das war der erste junge Mann, der über das Chancenforum beschäftigt worden ist, der Bibliothekar geworden ist und sein Leben selbstständig dann geführt hat. Und ganz viele weitere, die gefolgt sind, die ganz einen anderen Lebensverlauf gehabt haben. Und sagen, das ist das wirklich Schöne in der Politik. Und man sagt, ja, das hat was verändert, auch wenn das keine Themen sind, die in der breiten Öffentlichkeit, weiß Gott, wie aufschlagen.
Frau Gössinger, warum sind Sie dem Journalismus treu geblieben und haben oder sind nicht den Ruf oder den Rufen in die Politik gefolgt? Weil ich weiß, es gab Rufe.
Es gab mehrere Rufe und mehrere Angebote, in die Politik zu gehen. Aber ich muss noch ein Wort zu Gabi Schaunig sagen. Das ist ja wirklich der Treppenwitz der Geschichte, dass dann die Gabi Schaunig die Finanzen sanieren hat müssen oder das aufarbeiten hat müssen, wo sie vergeblich hat in der ersten politischen Karriere, vergeblich hat davor zu warnen. Also das ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Nein, ich hab das aber nicht mehr gewusst. Mitschülerinnen haben mir erzählt, dass ich in der Schule immer gesagt habe, ich möchte Kriminalbeamtin werden. Und irgendwann einmal bin ich dann in meinem journalistischen Leben draufgekommen, okay, so weit entfernt von dem ist meine Arbeit eigentlich auch nicht. Na, aber Politik ist, der Journalismus ist etwas, das ist eine Branche, wo man wirklich in jedes Themenfeld und in jede Gesellschaftsschicht eigentlich Einblick nehmen kann und sich damit beschäftigen kann. Und da muss ich auch den Christoph Zanatto zitieren. Der hat einmal gesagt, der war auch so angetan dann von der Politik und so, hat er gesagt, ja, das stellt sich ihm so dar wie ein Cocktail. Wenn man einen Cocktail jetzt anschaut, dann gibt es die einzelnen Schichten und jeder lebt in seiner Schicht. Aber wenn du in der Politik bist, dann vermischt sich dieser Cocktail, dann kannst du von oben nach unten tauchen und von unten nach oben. Und der Journalismus ist ja ähnlich. Da kann man wirklich, also wirklich sich für alles interessieren. Ich meine, manche sagen dann, ja, Schnittlauch auf allen Suppen sein, aber ich meine, man muss sich natürlich schon intensiv dann damit auch beschäftigen und auseinandersetzen.
Es gibt, glaube ich, eine Riesenchance, Dinge zu sehen, die man vielleicht in anderen Bereichen nicht sieht. Wir leben ja alle so normalerweise ein bisschen in so einer Blase.
Ja.
Und ich glaube, das eint den Journalismus und auch die Politik, dass man in ganz unterschiedliche Themenfelder schaut. Für mich persönlich, man wird in manchen Bereichen viel zufriedener. Weil man sieht, wie manche Menschen mit wirklich riesigen Herausforderungen umgehen, mit ganz großen Herausforderungen. Und dann denkt man sich, ja, das schön bescheiden bleiben und schauen, dass man gute Rahmenbedingungen für Betroffene schafft. Aber das sind Dinge, die ich wahrscheinlich sonst niemals gesehen hätte, wenn ich als Juristin halt in einem Teilbereich des Lebens meine Tätigkeit gehabt hätte. Also diese Breite, diese ganz unterschiedlichen Menschen, die man kennenlernt. Und ich habe am Eingang das gesagt, wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Mhm. Ich hätte manche Freundinnen und Freunde, ganz egal aus welchen Bereichen, heute nicht, die nicht kennengelernt hätten. Das ist so eine Bandbreite. Und das macht sie, glaube ich, auch ganz, ganz spannend.
Aber hat es jetzt in Ihrer journalistischen und politischen Laufbahn noch Situationen gegeben, jetzt abgesehen von der Situation, die wir vorher besprochen haben, mit den Diffamierungen und Kritiken unter der Gürtellinie, aber hat es Situationen gegeben, wo Sie gesagt haben, es reicht, ich steige aus, ich tue mir das nicht mehr an, ich will nicht mehr?
Na, bei mir nie. Nein, also könnte mich nicht erinnern. Ich bin nach dem Motto, man kann mit mir unheimlich gut auskommen, aber wenn sich der Streit nicht vermeiden lässt und jemand glaubt, dann stelle ich mich schon der Herausforderung. Also da bin ich ziemlich schmerzbefreit. Also da muss ich sagen, na da, diese Situation hat es nie gegeben.
Bei Ihnen in der Politik, es waren ja doch sehr große Herausforderungen zu bewältigen.
Also das, was man sich nicht zumuten muss, sind Dinge, die dann so zutiefst persönlich sein, die auf die Familie gehen. Ich glaube, da kann man einen klaren Strich ziehen und sagen, na, das brauche ich jetzt nicht. Arbeitsmäßige Herausforderungen bin ich ganz gleich. Also manche Streite muss man führen, da führt dann kein Weg daran vorbei, man muss klare Positionen beziehen. Es gibt manchmal viel Arbeit, aber ich würde es gar nicht als Stress bezeichnen, sondern es ist manchmal halt mehr. Hier da ist angesprochen worden, da waren die Schlafzeiten relativ gering und zwar über einen langen Zeitraum. ja, geht vorbei.
Ich meine, man kann ja im Leben nicht alles richtig machen. Also man hat sicher auch Fehlentscheidungen getroffen. Können Sie sich so an eine Fehlentscheidung erinnern, wo Sie sagen, das tut mir heute noch leid?
Fällt mir jetzt eigentlich nicht wirklich was ein. Fehlentscheidungen nicht, die ich getroffen habe, aber was mir unheimlich leid tut, das sind Chancen, die Kärnten leider nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen konnte. Und für mich so eine offene Wunde, muss ich sagen, ist für mich die Dreiländer-Olympia-Bewerbung für die Winterspiele 2006. Das war so eine spannende, diese Bewerbungsphase, das war so spannend. Das hat die drei Regionen so einander so näher gebracht. Das hat die drei Kulturen einander so näher gebracht. Und das war wirklich irgendwie Aufbruchstimmung war das. Und dass damals eben auch korrupte, alte, weiße Männer das anders entschieden haben, das tut mir wirklich heute noch leid. Und das Zweite, wo Kärnten selber dann die Chance nicht genutzt hat, war das für mich die größte Installation, künstlerische Installation im öffentlichen Raum, nämlich der Wald im Stadion. Der hätte eine weltweite Sensation sein können, aber damals haben auch die politisch Verantwortlichen in Klagenfurt zwar zuerst den Mut gehabt, das zuzulassen, aber dann nicht den Mut und auch das Land nicht, wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen, um diese großartige Installation einfach weltweit zu bewerben. Also das sind so Sachen, darum tut es mir wahnsinnig leid, aber persönlich Entscheidungen, die ich getroffen habe, na, muss ich sagen.
Und tut es Ihnen leid, etwas nicht getan zu haben? Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß, dass man auch Sie in anderen Positionen haben wollte. Und Sie haben abgelehnt. Tut es Ihnen heute leid, sich gegen die eine oder andere Verlockung entschieden zu haben?
Also ich habe schon eingangs erwähnt oder früher erwähnt, ich bin so leidenschaftlich gern in Kärnten. Also ich könnte mir was anderes nicht vorstellen. Und auch wenn man sich so politische Ebenen anschaut, ich glaube, dass die Landespolitik einfach meine Ebene ist. Zu weit weg von den Menschen, das glaube ich, passt nicht gut zu mir. Ich bin gerne unter Leute, ich habe gerne zu diese direkten Rückmeldungen.
Bei Ihnen?
Nein, ich habe immer, ich habe politische Angebote gehabt, zuerst in der Gemeinde, dann für Landtagsmandat und dann im Jahr 2000 vom Jörg Haider Landesschulratspräsidentin zu werden. Gell? Aber mir tut es nicht leid, dass ich nichts von denen angenommen habe, weil ich sehe schon im Journalismus meinen Beruf und meine Berufung.
Also Sie sind ja beide begeistert von Ihren Berufen und Berufungen. aber was sehen Sie als das größte Übel im Journalismus, also als Berufsbild? Und umgekehrt, was sehen Sie als größtes Übel in der Politik als Berufsbild?
Also worunter ich manchmal leide, ist Politikerinnen und Politiker pauschal in einen Topf zu werfen. Und das passiert sehr oft. Ich glaube, da leide ich darunter, dass es hier kein differenzierteres Bild gibt. Das Zweite ist, das auch nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit zu betreiben. Wenn man das merkt, also da leide ich wirklich darunter in der Politik, wenn ich manchmal denke, das ist eine ernstzunehmende Aufgabe. Dafür braucht es entsprechende Vorbereitung. Dafür braucht es auch die Voraussetzungen, dass man bereit ist, ganz, ganz viele Dinge zu lernen. Und wenn das fehlt, das sind Sachen, wo man denkt, na bitte, das schadet uns allen ungemein.
Und im Journalismus?
Im Journalismus, das größte Übel ist eine fehlende oder Distanz zur Politik. Und wenn Medienschaffende einfach wirklich sich verhabern oder zu nahe sind, und da ist Gendern absolut nicht notwendig, weil das tun wirklich die Männer, dass es da eine Verhaberung gibt auf gewissen Ebenen. Und weil man schadet da der gesamten Branche und vor allem der Glaubwürdigkeit. Und eine Journalistin hat ja nur ein einziges Kapital und das ist die Glaubwürdigkeit. Und wenn man sich dann auf da solche falschen Spielchen oder einlässt, dann schadet das massiv der Glaubwürdigkeit und vor allem es schadet der Branche und der Journalismus, der faktenbasierte Journalismus ist ohnehin in so einer Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise. Und wenn es dann auch noch Inseratenkorruption gibt, so wie ja jetzt noch immer ermittelt wird, das ist etwas, das ist, das schadet der Branche extrem und das ist wirklich...
Weil Sie jetzt sagen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das sind genau die beiden Stichworte. Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das sind jetzt auch die großen Herausforderungen, einerseits für die Medien, andererseits für die Politik. Wie sehen Sie jetzt die Zukunft der Politik vor diesem Hintergrund, vor dieser Herausforderung der Verantwortung, der Glaubwürdigkeit, des Vertrauens?
Also ich glaube, wir stehen da vor einer riesen Herausforderung, weil wir in einer Zeit leben, wo Fakten und Meinungen gleichwertig gegeneinander gestellt sind. Und gerade auch in den sozialen Medien so transportiert werden. Und das oft sehr schwierig ist, auch für all jene, die diese Medien konsumieren, zu unterscheiden, was sind denn jetzt evidenzbasierte, zahlenbasierte Fakten und was sind einfach Meinungen, die dagegen gestellt werden. Ich glaube, das ist ganz eine schwierige Diskussion. Also ich war glücklich, wenn ich eine Antwort darauf wüsste, wie man eben auf diese nicht sachlich geführten Diskussionen, Emotionen, Meinungen, die als Fakten in den Raum gestellt werden, reagiert. Mhm. Weil da ist man oft wirklich die Zweite, wenn man dann mit Fakten reagiert, weil Emotionen mit Fakten zu beantworten immer sehr schwierig ist.
Das sind da nicht gerade die Medien am Zug.
Absolut. Und ich sehe aber die Zukunft des Journalismus wirklich sehr pessimistisch, denn der faktenbasierte Journalismus ist durch diese sozialen Netzwerke schon ins Hintertreffen geraten, weil sich einfach das Medienverhalten der Menschen so extrem schnell verändert. Und es ist heute nicht mehr die Frage, ob Print oder online, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist Journalismus oder nicht Journalismus. Und der faktenbasierte Journalismus erreicht vor allem junge Menschen eigentlich kaum, sondern die erzählen mir, ja, wenn etwas Wichtiges ist, die Nachricht erreicht mich schon, die findet mich schon auf irgendwelche Kanäle. Aber ob das jetzt eine überprüfte Meldung ist, ob das ein faktenbasierter Journalismus ist oder eine Verschwörungstheorie oder was auch immer, das wird immer schwieriger zu unterscheiden. Jetzt mit der künstlichen Intelligenz und mit ChatGPT kommt ja nachher, ist ja noch einmal etwas, was ja wirklich wahnsinnig schwierig ist. Wir in Österreich haben auch das Problem, dass wir die klassischen Medienhäuser, die stehen wirklich alle, sie haben alle große wirtschaftliche Probleme, weil beide Erlösströme, sowohl die Abos als auch das Inseratenaufkommen, einfach sukzessive in das Internet abwandert oder zurückgeht. Und jetzt gibt es da natürlich massive wirtschaftliche Probleme. Es gibt in Österreich kein Journalismusgesetz oder kein Medienförderungsgesetz, das den Namen auch verdienen würde, das einfach sich auch an Qualitätskriterien orientiert. Und das macht die Situation noch einmal um einiges schwieriger. Und ich bin jetzt was mich sehr freut, einerseits ist es natürlich traurig, auch sehr gefreut, gefragt als Vortragende mit zu dem Thema, weil ich bin auch jetzt Ombudsfrau des österreichischen Presserates und dadurch auch mit der Branche noch intensiv im Austausch und im Kontakt und weiß, was so abgeht. Und das ist wirklich schwierig, weil an und für sich sind ja die Medien die vierte Säule der Demokratie, und wenn diese Säule bröckelt, dann ist es ein ganz extremer Schaden insgesamt für die Gesellschaft, für die Demokratie. Und der Pressefreiheitsindex, der im vergangenen September präsentiert wurde, hat eben ausgewiesen, dass die Lage der Pressefreiheit weltweit so schlecht ist wie seit 50 Jahren nicht. Und die Erhebung hat aber noch gar nicht umfasst, die ist bis zum Ende 2024 gegangen, die hat noch gar nicht umfasst, was jetzt an die US-Administration von Donald Trump für die Pressefreiheit bedeutet. Gell? Also das ist ganz eine schwierige Situation und man kann nur hoffen, dass die Menschen dann irgendwann einmal von dieser Informationsflut wieder genug haben und sagen, ich suche mir einen verlässlichen Medientitel. Und wie gesagt, Print oder online ist nicht die Frage, sondern es ist die Frage Journalismus oder Nicht-Journalismus.
Und wenn man mit jungen Menschen spricht, also ich frage sehr oft, woraus werden Informationen bezogen? Zum einen ist die Antwort soziale Medien. Das Zweite, was ich frage, sucht ihr gezielt nach etwas und sucht euch Informationen oder lest ihr das, was ihr vorgeschlagen bekommt? Und die Antwort ist zumeist, na, also wir kriegen sozusagen Vorschläge. Und das ist natürlich dann, glaube ich, die größte Gefahr, dass also nicht nachgeforscht wird, woraus entsteht diese Quelle, woher kommt diese Nachricht, sondern man einfach immer diese Bestätigung dann von vorhandenen Meinungen bekommt, die sozusagen die künstliche Intelligenz und der Algorithmus, der hinterlegt ist, immer mehr verstärkt. Ich glaube, da bin ich und, ganz bei dir.
Ja, und zum Teil eben sehr interessengesteuerte Algorithmen. Das sieht man ja, wenn man... Mein Großneffe hat irgendwann einmal im Internet ein Burgerrezept gesucht und seitdem kriegt er in alle seine Timelines nur noch Burgerrezepte und Burgergeschichten eingespielt, was ja zum Lachen ist, nur wenn er auf ein Gewaltvideo gestoßen wäre, absichtlich oder unabsichtlich, würde er nur noch solche Sachen in seine Timeline eingespielt bekommen und das ist natürlich höchst gefährlich und das wissen die wenigsten und vor allem jetzt dann durch die mit der künstlichen Intelligenz, du kannst ja jeden Avatar machen, du kannst ihn nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ein echter Mensch oder ist das jetzt eine von der künstlichen Intelligenz generierte Stimme oder Person, gell? Und das macht es für die Medienkonsumierenden wahnsinnig schwierig. Und da braucht es Aufklärung. Und da ist etwas, wo ich finde, der jetzige Bildungsminister hat den richtigen Ansatz, aber da die Bildungspolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon extrem wirkliche Versäumnisse sich aufgehalst, weil in Wahrheit muss man mit der Medienkompetenz im Kindergartenalter anfangen, weil jedes Kindergartenkind wischt schon am Handy oder am Tablet und sucht sie oder findet die Dinge.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Sie nicht glauben, dass man da, wenn man jetzt sagt, man setzt bei den Medien an, mit Presseförderungen etc., dass man da zu spät ansetzt, dass man eigentlich bei der absolut, Bildungspolitik ansetzen würde. Sprich, führen dann Medien und Politik eigentlich das Wichtigste, die wichtigste Debatte zu leiser?
Also ich bin froh, dass jetzt über manche Dinge sehr laut debattiert wird. Die Frage, ab wann soll ein Zugriff auf soziale Medien stattfinden? Ich bin der Meinung, dass man generell über Kompetenzen reden sollte. Ich glaube aber, dass wir im Moment nicht die Zeit haben, das zu tun, sondern dass als Sofortmaßnahme einmal der Schutz von Kindern im Mittelpunkt zu stehen hat. Also generell würde ich verboten, nicht das Wort reden, aber ich glaube, dass in einer Phase, wo uns das so überrollt, wo die KI und die Algorithmen wirklich Suchtverhalten erzeugen, wir nicht die Zeit haben zu sagen, wir lassen jetzt 5-, 6-, 7-Jährige hier alleine in diesem Raum, sondern dass über einen gewissen Zeitraum eine Zugangsbeschränkung absolut notwendig ist, um hier nicht das Ganze noch zu befeuern. Das heißt aber nicht, dass es uns erspart, Medienkompetenz zu erwerben. Also ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube nur nicht, dass wir die Zeit haben, allein auf die Schaffung von Medienkompetenz im Moment zu vertrauen, wenn wir unsere Kinder schützen möchten.
Wir könnten jetzt wirklich noch sehr lange weiterreden, aber ich möchte trotzdem zum Abschluss kommen. Und zwar... auch unseren Titel mit Salz und Pfeffer in die nächste Frage hineinnehmen. Wir stehen ja jetzt 3 Tage vor dem Internationalen Frauentag am 8. März. In welche frauenpolitische Diskussion oder in welches frauenpolitische Thema, nur in ein Thema, möchten Sie jetzt wirklich gesalzen und gepfeffert hineinfunken?
Ich möchte einfach alle Frauen dieser Welt aufrufen, es den Isländerinnen nachzumachen, die im Jahr 1975 einen Tag lang einen freien Tag genommen haben, alles, die gesamte Arbeit niedergelegt haben im öffentlichen Bereich, im beruflichen Bereich wie im privaten und dann ist der Staat stillgestanden. Und seitdem gibt es in Island eine weitgehende Gleichstellung von Mann und Frau. Und das... das wäre einfach so notwendig bei uns und überall auf der Welt, dass man einmal sagt, schaut mal, was die Frauen leisten und dann würde das alles vielleicht ein bisschen schneller gehen.
Mhm. Und Ihr Thema?
Also ganz ein lautes Stopp der Gewalt. Mhm. Also wenn man das Thema Gewalt in den sozialen Medien und das ist Gewalt, das hier angewandt wird, haben wir schon besprochen, aber auch psychische Gewalt, physische Gewalt, die sich immer mehr niederschlägt, wo man sieht, dass diese Grenzüberschreitung, die verbal beginnt, sich dann auch anders äußert. Hier wirklich ganz ein lautes Stopp. Gewalt ist nicht zu tolerieren.
Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für diese spannende Frauendoppel, für das Unplugged-Gespräch, unverfälscht, ehrlich, echt. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke auch Ihnen fürs Mit-Dabei-Sein, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Alles Liebe, bis zur Folge 3 von Kärnten Unplugged.
Kärnten Unplugged, der Podcast.